nur noch ein Ersatzteillager, aber der Kopf ist noch klar. Und ich freue mich wieder mal, in eurer Mitte zu sein. Ich habe schon einige Predigten gehalten in Nürnberg, in Erlangen, jetzt bin ich bei euch. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ihr sicher alle kennt. Ich werde mich dann darauf einstellen. Und zwar habe ich habe so ein bisschen neben Briefmarken auch Münzen gesammelt. Und da ist mir irgendwann mal ein Schärflein unter die Finger gekommen. Und das habe ich mir gekauft und das werden wir nachher durchgeben. Ihr kennt die Geschichte von dem Schärflein der Witwe, so wie es Luther übersetzt. Das war also ein kleines Stückchen Metall. Ich sage nachher noch ein paar Sätze dazu. Die Geschichte steht im Matthäus Kapitel 12, wer es mitlesen will, ab Vers 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe, und sie warf zwei kleine Schärflein hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. In einer Stadt soll die Kirche renoviert werden. Und dann hat man in den Vorraum einen Opferkasten aufgestellt, in den die Spenden für die Renovierung eingelegt wurden. Und eines der etwas betuchteren Mitglieder legte einen Betrag hinein. Und in demselben Augenblick löste sich ein Stückchen Putz aus der Decke und fiel ihm genau auf den Kopf. Da griff er nochmal in die Tasche und legte einen größeren Schein ein. Und der Pfarrer hatte das gesehen und betete, Herr, gib ihm noch eins. Liebe Geschwister, was muss Gott bei uns tun, damit wir mehr für das Reich Gottes geben? Jesus schaute den Opfernden zu und dann ruft er auch seine Jünger herbei. Und wir wissen, dass die Zeitgenossen Jesu opferten sehr demonstrativ, dass das auch alle mitbekamen, was sie für fromme Werke taten. Wir lassen uns nicht so gern beim Opfern zuschauen. Anders wie etwa unsere amerikanischen Gemeinden, da ist es in vielen üblich, dass man dann am Ende des Jahres die Bücher offen hinlegt und jeder kann reinschauen, was gegeben wurde. Und da steht dann niemand mit einer Null drin. Bei uns gilt es eher so mit diesem Bibelwort, lass die Linke nicht wissen, was die Rechte nicht tut. Oder wie heißt das in der Bibel? Jesus erklärt seinen Jüngern, viele haben aus ihrem Überfluss gegeben. Und das ist auch gut, dass sie vom Überfluss geben, aber es tut ihnen nicht weh. Und diese Witwe gab alles, was sie hatte. Ich bitte das erste Bild, ich habe euch ein kleines Schärflein rumgehen lassen. Hier ist noch ein anderes und wir sehen, das sind keine schönen Münzen. Da hat man einfach ein Stück Abfall von der Bronze genommen, hat den Stempel drauf gehauen. Solche Münzen, fälscht niemand. Wer sie nötig hatte, der bekam sie in seiner Synagoge und wer sie nicht nötig hatte, der brauchte sie nicht. Witwen, die damals ohne männliche Verwandte lebten, waren schnell verarmt, denn Rente gab es nicht. Erspartes war bald zu Ende. Und wir wissen, dass die Gemeinde Jerusalem einmal 7 Armenpfleger wählen musste, weil die einheimischen Juden die sogenannten griechischen Witwen übersehen hatten. Das waren keine Griechen, sondern es waren auch Juden, die aus der gesamten griechischen Welt im Alter dann nach Jerusalem kamen. Jeder Jude wollte möglichst nahe Jerusalems begraben sein, weil er sagte, wenn der Messias kommt und die Auferstehung geschieht, dann sind wir gleich bei dem Messias. Die armen Witwen kriegten in Israel ihre Schärflein oder ihren Lebensunterhalt. Das war im Grunde genommen die Tafel damals in ihrer Synagoge. Sie konnten sich das dort abholen und dann konnten sie, wir wissen es nicht genau, ob das für einen Tag reichte, wahrscheinlich war es sogar das Geld für eine ganze Woche. Das nächste Bild zeigt uns den Tempel von Jerusalem. Wir wissen, dass es da nur Bilder gibt, die man rekonstruiert hatte aus Erinnerungen, aus Beschreibungen, und der Opferkasten, in den die arme Frau ihr Geld legte, der stand im Vorhof. Der Tempel hatte die Einteilung: im Hauptgebäude befand sich das Allerheiligste, in dem nur der Hohepriester den Zugang hatte. Dann war da drin auch das Heilige für die Leviten und für die Priester. Davor war der Vorhof der Männer, in dem stand der Brandopferaltar. Da durften nur die Männer rein. Und dann gab es den sogenannten Vorhof der Frauen. Die konnten am Gottesdienst eigentlich nur durch dieses Tor mal durchschauen, was da passierte. Und davor gab es dann den sogenannten Vorhof der Heiden. Und an der Grenze zu diesem Vorhof standen dann große Schilder: jeder, der den Tempel betritt und kein Jude ist, unterliegt der Todesstrafe. Man hat es also genau eingeteilt, wer in den Tempel hinein durfte. Diese Einteilung ist natürlich nicht von Gott angeordnet. Das ist eine Anordnung, die die Menschen gemacht haben. Und das hat sich lange auch ins Christentum hineingezogen, dass die Frauen immer eigentlich draußen waren. Und in der letzten Zeit, außer in der katholischen Kirche, hat sich das bei den meisten Kirchen geändert. Diesen Tempel hatte Herodes erbauen lassen. Und Zeitzeugen sagen, dass das der herrlichste Bau in der gesamten Antike war. Herodes hat diesen Tempel nicht etwa zur Ehre Gottes gebaut, sondern er wollte sich damit die Zuwendung der Juden erkaufen. Herodes kam ja nicht aus dem Haus David, er war nicht mal Jude, sondern er war Nabatäer, aber er erbaute diesen herrlichen Tempel, weil er glaubte, damit die Juden für sich gewinnen zu können. Sie haben ihn aber nicht lieb gehabt, sondern sie haben eine Holzwand errichtet, dass er von seinem Palastturm aus nicht in das Tempelgeschehen hineingucken konnte. Und er hat sich dann wieder gerecht. Es heißt, dass er, als er im Sterben lag, eine ganze Reihe der vornehmsten Juden hat einkerkern lassen und den Befehl gegeben, bei seiner Beerdigung sollten die umgebracht werden, damit in Israel Trauer sei. Denn um ihn weinte niemand. Aber seine Schwester hat diesen Befehl dann doch nicht ausgeführt und hat die Leute freigelassen. Von diesem herrlichen Tempel, das wissen wir aus dem Neuen Testament, waren auch die Jünger begeistert. Und sie sagen: Jesus, Herr, sieh, welch ein prächtiges Gebäude. Sie waren hellauf begeistert. Und was sagt Jesus ihnen? Von diesem Bauwerk wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und das wissen wir, dass das dann 70 nach Christus geschehen ist durch Titus und die römische Garde. Sie haben den Tempel zerstört. Und seitdem träumen die Juden und auch eine ganze Reihe von Christen davon, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Ich glaube das nicht. Ich denke nicht, dass dieser Tempel dort wieder aufgebaut wird, weil der Tempel ja schon längst gebaut ist, nämlich in der Gemeinde Jesu. Jesus hat gesagt, ich werde den Tempel abreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Und das Fundament dieses neuen Tempels ist Jesus Christus. Und die Steine für diesen neuen Tempel, das sind die Gläubigen. Lebendige Steine zum Tempel. Und ich denke nicht, dass Gott in Zukunft wieder 2 Erlösungswege der Welt schenkt. Den Erlösungsweg in Jesus Christus und seiner Gemeinde und den Erlösungswerk durch alttestamentliche Opfer. Aber gut, die Zukunft wird es zeigen. Am Ostermorgen und am Pfingstmorgen ist dieser neue Bau des Hauses Gottes geschaffen worden. Und zu diesem Tempel hat jedermann Zugang. Niemand wird ausgeschlossen, der Gott sucht und der Gott begegnen will. Im Vorhof der Frauen stand, wie Kenner sagen, ein Opferkasten oder der Opferkasten für Spenden zur Verschönerung des Tempels. Und da hinein hat die Witwe ihre Schärflein hineingelegt. Jetzt könnten wir fragen, was hat das wohl bewirkt? Vielleicht hat sie ein Stück Goldfolie gehabt, für die 2 Schärflein bekommen, so groß wie ein Fingernagel. Der ganze Tempel war ja Gold verkleidet. Jetzt könnte man fragen, wo ist denn das überhaupt aufgefallen, dieses kleine Opfer? Wo ist das gewesen? Und wir sehen, Jesus ist es aufgefallen. Und Jesus sieht nicht auf das Geld, sondern er sieht aufs Herz. Und darum bitte ich um das nächste Bild. Diese Frau gab mit dem Herzen. Sie bringt ihre Liebe und ihren Dank zu Gott zum Ausdruck. Dank und Liebe zu Gott, der sie in ihrer Armut versorgt, indem er andere bewegt zu geben. Und wenn wir das Alte Testament durchlesen, das Neue können wir auch tun, dann begegnen uns immer wieder Aufforderungen, die Armen, die Hungernden, die Waisen und Witwen nicht zu vergessen, sondern für sie zu sorgen. Und so hatten die Synagogen ihre Kassen, aus denen sie die Armen versorgten. Und weil die Christen natürlich aus den Synagogenkassen kein Geld mehr bekamen, hat die Gemeinde dann die 7 Armenpfleger eingesetzt, die dann aus der Gemeindekasse gaben. Gott bewegt durch sein Wort Menschen, für die Armen zu sorgen. Und wenn wir in unsere Welt denken, dann haben wir auch in dieser Welt viele Arme und Hungernde. In unserer Gesellschaft sind die meisten Leute versorgt, sie haben ihr Auskommen durch Rente oder durch Ersparnis oder durch Sozialwerke, aber unsere Welt ist so voller Hunger. Und einer unserer Gemeindeglieder, der mit der Taxe gefahren ist, der sagt, ich spreche dann immer die Leute an, er wurde von einem Afrikaner gefahren, der als Asylant hier ist, der Taxi fuhr, und unser Bruder hat ihn gefragt, was denn für ihn das Wertvollste wäre in unserem Land. Und er sagte, dass ich wenigstens einmal am Tag mich satt essen kann. Das gab es in seiner Heimat nicht. Einmal am Tag mich satt essen. Wir beten ja oft für die Armen, oder tut ihr das nicht? Aber Gott baut keine Suppenküchen. Gott lässt auch kein Manna vom Himmel fallen. Gott macht auch nicht aus Steinen Brot. Als Jesus einmal vor einer großen Menge hungernder Menschen stand und die Jünger sagten, Herr, schick die Leute nach Hause, damit sie sich was zu essen besorgen können, was sagt er ihnen? Gebt ihr ihnen zu essen. Und was hatten sie? 5 Brote und 2 Fische. Und als sie das zu Jesus brachten, Jesu in die Hand gaben und durch seine Segnung gesegnet war, reichte es für alle. Gebt ihr ihnen zu essen, das gilt auch uns heute. Und wir sollten es bewusst wahrnehmen, dass in unserem Land 50% der Lebensmittel in den Müll geworfen werden. 50% müssen wir wieder lernen, verantwortlich einzukaufen, müssen wir lernen, weniger einzukaufen, damit wir mehr Geld übrig haben für die Armen. Wir beten immer wieder das Vater unser und darin unser täglich Brot gib uns heute. Und zu diesem Unser gehöre nicht nur ich, sondern gehören auch die anderen. Gebt ihr ihnen zu essen. Der neue amerikanische Präsident hat ja beschlossen, viel mehr Geld für Militär und Waffen auszugeben. Und er fordert auch unser Land auf, dasselbe zu tun. Deutschland ist eines der größten Waffenproduzenten in dieser Welt. Und dass in dieser Welt an vielen Orten und Stellen gestorben wird, das hängt auch daran, dass wir diese Waffen dorthin bringen. Als man Trump fragte, wo er das Geld einsparen will, hat er gesagt, bei der Entwicklungshilfe. Das heißt, Krieg und Hunger werden die Flüchtlingsströme immer stärker ansteigen lassen. Und dagegen helfen nicht Mauern und dagegen helfen auch nicht Begrenzungen von Zahlen, sondern es hilft eigentlich nur ein gerechtes Verteilen und ein Beenden der Ausbeutung der armen Länder. Wir verkaufen so viel subventionierte Lebensmittel nach Afrika, dass dort die Bauern nichts mehr anbauen können, weil es sich nicht mehr lohnt, weil ihnen das niemand abkauft. Müssen wir wieder lernen zu teilen? Es gibt eine nette Geschichte, dass eine Tante ihren Neffen eine Tafel Schokolade mitbringt. Und sie sagt, gibt sie dem Älteren und sagt, teil mit deinem Bruder. Kurze Zeit später kommt der Kleine klagend zu seiner Tante und sagt, mein Bruder hat mir nur einen Riegel abgegeben. Den Ältesten danach gefragt, du solltest doch teilen, sagt er, ich habe geteilt. Ich habe christlich geteilt. Ich habe meinem Bruder den 10. abgegeben. Das ist nicht christlich teilen. Im Neuen Testament zählt das Herz und damit die Liebe Gottes. Der 10. hat mit dem Neuen Testament nichts zu tun. Der 10. ist alttestamentliches Gesetz. Im Neuen Testament gilt nicht das Gesetz, sondern im Neuen Testament gilt das Herz. Das Gesetz lässt rechnen, die Liebe rechnet nicht. Und das war das Herz dieser Witwe. Sie gab aus dankbarem Herzen, aus Liebe zu Gott, alles, was sie hatte. Und sie wusste, Gott versorgt mich. Gott lässt mich nicht allein. Und sie gab es für den Tempel. Wir hätten ja sagen können, dann hätte sie ja auch für die Armen geben können. Nein, sie gab es für den Tempel. Sie wollte, dass dieser Tempel schön ist, dass er anziehend wird, dass die Menschen kommen, dass sie Gott begegnen können. Liebe Geschwister, unser Tempel ist die Gemeinde. Und Gemeinde braucht Raum. Sie braucht Raum aus Steinen und sie braucht auch Raum aus Herzen. Eine Kirche ohne Gemeinde mit Herz ist ein leeres Ding. Gemeinde braucht Raum aus Herzen und aus Steinen, dass Menschen Gott begegnen können. Und dazu bedarf es auch immer wieder der Gaben. Der Gaben der Reichen ebenso wie die Gaben der Armen. Letzt fand ich in einem Kalender ein Bild, das wollen wir jetzt uns zum Abschluss noch anschauen. Unser Geldbeutel befindet sich entweder nah an unserem Herzen oder wir sitzen drauf. Und wenn wir drauf sitzen, ist es schwierig, da was rauszunehmen. Liebe Geschwister, kann Gott unsere Herzen bewegen, dass es dem Reich Gottes, dass es der Gemeinde, dass es auch der Not dieser Welt nicht an Mitteln fehlt? Die Welt braucht Orte und Menschen, damit viele Gott begegnen können, das Evangelium hören und gerettet werden. Amen.